Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Heute geht es um die Frage, ob wir uns manchmal eine schönere Wirklichkeit bauen, als sie tatsächlich ist. Kommt uns vielleicht vertraut vor. Gute Gefühle ist ein Thema. Moralische Debatten und Social Media. Was davon hilft wirklich und was ist nur Fassade? Und ich sage herzlich willkommen, Dirk und Thomas.
Hi Marcel, schön, dass wir wieder hier sind.
Hallo, schön hier zu sein.
Die Marke. Die Marke.
Vielleicht fällt euch das auch auf. Immer mehr Medien versuchen, uns ein, Achtung, in Anführungszeichen, ein gutes Gefühl zu geben. Also es ist so ein Trend scheinbar. RTL hat gerade einen Sender gestartet, also einen Radiosender mit Feel Good Music. WDR 4 nennt seine Morgensendung jetzt Der schöne Morgen. Und die spannende Frage an euch ist, macht ein neuer Name den Morgen wirklich schöner? Oder haben die Macher einfach nur herausgefunden, dass es bei ihren Hörern eine größere Sehnsucht nach einer kleinen Flucht aus der Wirklichkeit gibt? Was sagt ihr?
Ja, also der neue Name macht den Morgen natürlich nicht automatisch schöner, aber es hat vielleicht einen gewissen Priming-Effekt, ein Zeichen von gefühlt Dauerkrisen und Erregung. Und die Sender haben da ein feines Gespür dafür, dass Eskapismus nun seit einigen Jahren doch so ein Trend ist und die das übernehmen. Also Feel Good ist dann vielleicht so ein kleines Versprechen, so ein Schutzdach so gegen dieses Dauereinprasseln von negativen Nachrichten. Viele haben ja die Sehnsucht, die sagen auch, Mensch, die Medien sind immer so negativ, die Nachrichten sind irgendwie immer so schlecht und warum wird nicht auch mal das Schöne in dieser Welt, was einen am Morgen beglücken kann, gezeigt? Also von daher trifft das einen großen Trend.
Ich muss euch jetzt mal was gestehen aus meiner Zeit als Radiomacher. Vielleicht haben wir immer das falsche Marktforschungsinstitut damals beauftragt oder die Fragen falsch gestellt.
Bestimmt.
Aber ja, aber es kam bei jedem Sender, egal mit welchem Sender du gesprochen hast, kam immer das Gleiche raus. Die Menschen wollten im Radio eigentlich nur einen Tagesbegleiter haben, gute Laune bekommen, bisschen Musik, okay, zur vollen Stunde die Nachrichten und das war's. Also ist das vielleicht so ein Zeichen dafür, dass das Radio schon immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, eskapistisch unterwegs war oder war es vielleicht sogar der Vorreiter für diesen Trend? Also ich glaube, dass sich diese Sehnsucht der Menschen ja nicht verändert hat.
Ja, das liegt so in dem Medium, ein Stück weit begründet, was du sagst. In der Tat ist Radiohören in vielen Kontexten so eine Art Stimmungstapete. Also das Besondere am Radio ist ja, ich muss nicht mit allen Sinnen dabei sein, sondern ich kann begleitend ja meine Arbeit tun, auf den Computerschirm gucken, bügeln, was auch immer. Also der visuelle Kanal, den kann ich selber noch für anderes nutzen. Aber ich habe so eine Stimmung im Hintergrund durch die Feel-Good-Musik oder halt so diese warmen Moderatorenstimmen, wie du so eine schöne auch hast, Marcel.
Boah, danke, danke.
Musste doch mal gesagt werden an dieser Stelle.
Dafür muss ich zahlen, du kriegst was.
Dass also hier eben halt eine gehaltene Stimmung kommt, dass da Schwung reinkommt, dass da ein Stück Geborgenheit reinkommt und ein bisschen Welt darf dann auch reinkommen, so einmal die Stunde kommen halt die Nachrichten. Aber das ist so ein dosierter Zugang zu anderem. Die Hauptsache ist halt so eine emotionale Bettung.
Das Radio ist ja eigentlich das intimste Begleitmedium überhaupt. Das ist ja auch eigentlich der Blueprint für alle Podcasts, die wir heute sehen. Und das Radio hat unsere Übergänge so strukturiert, überhaupt in den Tag zu kommen, am Frühstückstisch. Dann hat man vielleicht die Musik und dann kann man dabei sein Brötchen essen und dann weiß man, geht's los. Ja, wenn wieder ein Informationsblock kommt, die Nachrichten, beim Autofahren, die Vorbereitung, dann vielleicht auf den Arbeitsalltag. Also es hat immer so diese Überbrückung auch geschaffen. Und man kann sagen, das informiert ja nicht nur, sondern hilft uns auch eigentlich täglich über den Tag zu kommen.
Also diese Tagesgliederungsfunktion, die ist halt wirklich ganz zentral. Und es ist so, dass ja auch ein Stück weit, so wie heute Fernsehen geguckt wird, sich dem Radio angenähert hat. Also das haben wir auch in unserem Alltagsstudio wirklich mit beobachtender Forschung auch so untersucht, dass die Leute halt ein gut Stück da auch das Fernsehprogramm rieseln lassen, aber dabei auf dem Handy sind oder dabei kochen oder dabei das tun und jedes tun Und ein Stück weit diese Gliederungsfunktion, die geht ja verloren, wenn man nur noch streamt. Also wenn man nur noch auf YouTube unterwegs ist oder auf Netflix, dass man da gar keine 20 Uhr Einleitung des Fernsehabends hat oder auch keinen Schlusspunkt setzen kann und die Leute bis in die Nacht gar keine Gliederung mehr haben. Also insofern sind diese linearen Medien, so werden sie auch genannt, ganz wichtig, weil durch die Linearität habe ich auch so einen Ausgleich mit einem Gegenüber, was in der gleichen Zeitachse tickt wie ich.
Und du hast immer diesen Weltbezug über das Radio. Also das nicht nur das intime Kreisen in deinen eigenen Sachen, in deinen eigenen Themen, sondern immer die Anbindung an das draußen über die Themen, jetzt Radio, regionale Themen, Nachrichtenlage, Weltlage und so weiter.
Man kann bei den Sendern auch so ein bisschen unterscheiden zwischen den Stimmungssendern und den Anspruchssendern. Also Anspruchssender ist sowas wie Deutschlandfunk, wo der ganze Tag nur aus Information besteht, Interviews, Politik, Hintergrund und so weiter. Und das ist ja dann auch ein zu wenig an Stimmungsinfusion bei denen.
Aber dieses mit der Wirklichkeit konfrontiert zu werden, was ja meistens durch die Nachrichten passiert, und dieser Drang, das eben nicht zu erleben, ständig mit schlechten Nachrichten konfrontiert zu werden, da müsste ja eigentlich, wenn wir jetzt schon über dieses Thema gesprochen haben, dass die Menschen auf der Flucht sind, da müsste Radio ja eigentlich durch die Decke gehen aktuell. Weil so wie ihr es beschreibt, ist es ja das perfekteste Medium überhaupt.
Vielleicht ist Flucht ein bisschen ein zu starkes Wort. In dem Sinne, also ich glaube, Thomas, du hattest ja auch gesagt, Alltagsbegleiter und dass der Alltag strukturiert, dass es so Stimmung reinbricht. Aber so richtig fliehen tut man mit dem Radio dann doch auch nicht aus dem Alltag. Also fliehen, das wäre ja, wenn man sich so in komplett andere Fantasiewelten, das ist eher sowas wie, was beim Gaming zum Beispiel passiert. Wenn man da unterwegs ist mit einem Trupp Soldaten und da irgendwelche Gefechte austritt oder in irgendwelchen Fantasy-Spielen ist, das ist dann so echte Ersatzwelt zur realen Welt. Während das Radio mehr so die reale Welt unterfüttert, ein Stück weit auch in Watte packt, aber nicht unbedingt so die totale Weltflucht ist.
Genau, das nicht. Das ist eher dann in den Filmen, in den Serien, im Gaming. Das ist auch mal eine Pause vielleicht so von der Wirklichkeit, die da so andrängt, ne, vom Alltag. Aber man muss ja dann auch immer wieder zurückkehren können. Also diese Übergänge, das ist ja so die Anforderung für uns als Menschen, so dass wir die Übergänge des Alltags irgendwie hinbekommen, ne? Von der Arbeitsverfassung, der Entspannung in die nächste Rolle, dass man sich um die Kinder kümmert, dann wieder was arbeitet und so weiter. Und das gelingt mit dem Radio ganz gut. Aber das Radio hat natürlich heute viel Konkurrenz, weil wenn du individualistisch dir deine Themenbereiche machst, sag mal, du hast Hobby Tennis oder Politik, da gibt's halt heute zig Podcasts, die dann halt mit dem Radio konkurrieren. Aber was Dirk sagt, haben wir viel in der Second-Screen-Forschung gemacht. Die Leute haben auch teilweise dann immer noch den Fernseher an, sei es Nachrichtensender oder anderes, weil einfach auch diese vertraute, begleitende Stimme was hat, wo man so einen Bezug hat.
Ja, Dirk, du hast eben im Nebensatz das Wort berieseln lassen erwähnt oder diesen Begriff. Ist der eigentlich so negativ? Weil manchmal habe ich doch einfach nur das Bedürfnis und es ist doch auch verständlich, dass ich mich nur berieseln lassen werde. Also ich kenne das Wort immer nur negativ besetzt, aber ich finde es eigentlich gar nicht so negativ. Wenn ich ehrlich bin, lasse ich mich auch gern mal berieseln. Geht es euch nicht auch so? Setzt ihr euch nicht auch manchmal auf die Couch und guckt Love Island?
Also es ist in der Tat so, dass in dem Berieseln steckt ja drin, dass ich nicht selber aktiv diese Stundenwelt, so nennen wir das in der Psychologie, gliedern muss und das betreiben muss und aktiv sein muss, sondern dass ich in so eine Lean-Back-Verfassung gehe, wo ich mir den Puls, den Rhythmus vom Medium halt zufüttern lasse. Also es ist insofern auch eine entlastende Funktion, die das Berieseln hat. Und es ist ja in der Tat auch in den Vorabendverfassungen, Abendverfassungen so, wenn man aus diesem Betreiben müssen, was man den ganzen Tag hat, dieses Funktionieren müssen, dass man da dann eben auch aussteigt und in diese passive Rolle geht. Und das ist auch ein Stück weit notwendige Regeneration im Tageslauf.
Absolut.
Also das Berieseln wird da ein bisschen zu negativ auch oft gesehen.
Das wird ja auch gerade aktuell ja viel diskutiert. Also Berieselung hat halt diesen Ruf so nach geistiger Anspruchslosigkeit, ja, bis hin zu einer Verblödung. Das ist aber völlig falsch, weil gerade, das wissen wir ja aus Forschung, sowas wie Langeweile, auch mal komplett abschalten und so. Das hat super wichtige seelische Funktionen und wir leben ja in einer teils absurden, hyperoptimierten Zeit, wo die Leute ständig nur noch mit Selbstoptimierung beschäftigt sind. Aber da kann ja nichts entstehen. Also die Berieselung kann ja auch ein Freiraum sein, wo die Gedanken schweifen, wo was passieren darf und so. Deswegen wird ja wieder mehr über auch Spielräume und kreative Freiräume gesprochen. Und von daher ist das ganz im Gegenteil eher wichtig, denn man kann sich nicht nur ständig weiterentwickeln und weiter optimieren, weil irgendwann muss das auch mal gedeihen können, reifen können. Und da braucht es auch Ruhe zu.
Aber dann bedeutet das, wenn wir nochmal an den Anfang unserer Diskussion zurückkehren, dann würdet ihr schon sagen, es macht auch Sinn, den Menschen durch einen Claim zu sagen, was sie dort erwartet, was die Ausrichtung ist, nämlich Feel Good, der Morgen soll ganz schön sein. Das Problem ist nur, man muss es auch entsprechend füllen. Aber vom Prinzip her ist das schon der richtige Weg.
Ja, das ist ganz gutes Marketing, weil im Grunde macht dann die Radiosendung und diese spezifische Radiosendung, die macht dann so ein Stimmungsversprechen. Also Feel Good, morgen wird schön. Also lass dich auf uns an, bleib bei unserer Welle, weil wir versprechen dir, dich da gut über diese 1-2 Stunden zu tragen oder diese halbe Stunde, je nachdem.
Ja, also es kommt immer darauf an, wie ich das spiele. Wenn in diesem der schöne Morgen vielleicht dann schon wieder so ein paternalistischer Anspruch steckt, ich erkläre dir jetzt, wie du dich gut zu fühlen hast, dann kann das auch nach hinten losgehen. Also es gehört auch dazu, ja immer mal Ambivalenzen auszuhalten. Ich glaube, das gelingt als so ein Framing, aber wir haben das ja in der Vergangenheit manchmal auch bei Gesetzesvorhaben gesehen, dann hieß es dann das gute Kita-Gesetz. Also es darf jetzt auch nicht nur so infantil daherkommen.
Aber jetzt zum Schluss dieses Themas, ihr seid mir ausgewichen. Was steht bei euch auf dem Programm, wenn ihr euch berieseln lasst? Setzt ihr euch auch mal vor dem Fernseher und macht irgendwas an, Hauptsache es läuft, oder gibt's da gezielt ein bestimmtes Programm? In Wirklichkeit guckt ihr ohne unterbrochen Phoenix-Debatten.
Ich gucke mit meiner Tochter dann vielleicht auf Netflix Rom-Coms, was da gerade kommt, und das finden wir dann schön und das ist leicht, oder ZDF-Krimis gucke ich auch mal, irgendwas, was in Schweden spielt oder in so einem anderen Land. Das ist auch schön von den Landschaften. Da kann man dann schön gucken, ist ein bisschen Urlaubsgefühl auch. Das ist ganz angenehm.
Ja, und Marze, wir haben als Kulturpsychologen auch immer so einen Persilschein bekommen schon von unseren Professoren, die meinen, ihr könnt euch jeden seichten, ich nenne es jetzt mal so salopp, jeden seichten Dreck reinziehen, wenn ihr euch immer fragt, was hat das mit der Kultur zu tun? Wir haben auch viele Formate auch schon untersucht, als die Sender noch mehr Budgets hatten, haben wir sehr viele Formate untersucht. Und ich habe dann manchmal auch schon anhand von Temptation Island oder Bachelor auch schon dann Vorträge gehalten und daran versucht, Männer- und Frauenbilder zu erklären oder Beziehungsverhalten heute. Also man kann das natürlich auch als psychologisches Studium nutzen. Was bewegt die Kultur? Was auch der Boulevard sagt ja viel über eine Gesellschaft aus. Und manchmal ist es natürlich auch unterhaltsam, weil die Sender machen das schon sehr geschickt. Die haben sehr kluge Leute, ne, die das entsprechend machen. Und man kommt ja auch, ich sag mal, gerade bei diesen absurden Dating-Shows, die triggern ja sehr schön das, was auch so ein Beziehungsleben ausmacht und so. Das sind ja so Real-Life-Experimente, wo da manchmal auch so Ahnungslose auch ein bisschen vorgeführt werden. Also es hat dann auch manchmal schon berieselnden, netten, seichten Charakter, der ja auch dazugehört.
Das Gesellschaftspsychogramm.
Wir streiten in Deutschland leidenschaftlich darüber, welche Worte noch erlaubt sind. Teilweise ist die Diskussion sinnvoll, teilweise ist sie vielleicht nur noch anstrengend. Und irgendwann kommt in dieser Diskussion immer garantiert ein Satz, nämlich haben wir eigentlich keine anderen Probleme. Und vielleicht ist genau das unser Problem. Warum ist denn das eigentlich so? Warum können wir mittlerweile so schlecht miteinander diskutieren? Oder war das früher auch schon so und wir haben es gar nicht gemerkt?
Es war früher auch schon so, aber anders. Aber du hast jetzt viele Fragen in einer gehabt. Also das erste ist dieser emotional und heftig und leidenschaftlich ausgetragene Kulturkampf.
Du nennst den auch so, Kulturkampf.
Ja, die Medien nennen ihn auch so, ne? Also die Streitereien ums falsche Wort, den richtigen Satz, das Gegenderte oder nicht Gegenderte, die Ausrutscher, die es manchmal gibt, wo die ideologischen Lager das jeweils nutzen. Und ich schreibe gerade drüber, dass das natürlich eine riesengroße Verdrängungsmaschine ist. Nichts zu sagen, natürlich stecken auch in der Diskussion um solche Themen viele Fragen von Identität und Sprache und Anerkennung und wie entwickelt sich eine Kultur. Aber es verdrängt auch diese komplizierten Strukturprobleme, Rente, Gesundheit und so, da reden wir gar nicht mehr drüber. drüber. Wir reden nicht über, war die Steuerreform gut, aber wir diskutieren, ich sag mal, irgendeinen Satz von Dieter Nuhr oder weiß ich nicht, von irgendwelchen linken Aktivisten. Und da steckt halt mehr drin, ne? Natürlich wird im Kulturkampf auch immer Unsicherheiten behandelt, aber es verdrängt auch vieles, was eigentlich in der heutigen Zeit wesentlich wichtiger wäre.
Ja, also ich glaube, es ist auch so ein Ringen darum, auch in Zeiten der Transformation und Krise, auf welche kulturellen Leitbilder sich die Gesellschaft insgesamt bezieht. Und da stehen letztlich, und das ist immer mit links und rechts und progressiv und konservativ gelabelt, ist sicherlich auch ein größeres Bild. Es steht da ein Leitbild, wo die Kultur auch lange Zeit mitgegangen ist von dem gesellschaftlichen Fortschritt insgesamt, was sehr positiv gesehen ist. Also die Gesellschaft schreitet voran zu mehr Gerechtigkeit, zu weniger Diskriminierung, zu mehr Offenheit und so weiter, was vielleicht so ein grün-liberales Leitbild ist. Das war lange, lange Zeit prominent und man nennt das auch Vibe-Shift. Jetzt sieht man so angesichts der Krise, wollen wir das wirklich so? Wollen wir das auch so in den extremen Ausprägungen wie verpflichtende Moralisierung, Wokismus und so weiter? Und es drängt so auch nach vorne eben ein konservatives Leitbild. Wir brauchen mehr verpflichtende Verantwortung, wir brauchen mehr Disziplin, wir brauchen auch mal wieder klare Autoritäten. Vieles ist schiefgelaufen mit dem Laissez-faire. Und hintergründig, ich bin ja so ein bisschen so ein Kind der 70er, 80er und bin in der Provinz groß geworden, wo wir auch noch so autoritäre Lehrer hatten mit Kopfnüssen und Kinder auch richtig schlagen und so. Und auch einen katholischen Priester als Direktor, der auch Kinder missbraucht hat. Also all das ist so in meiner Biografie eben Thema gewesen. Und deswegen hat man da also auch sowas als gesellschaftlichen Fortschritt erlebt in der Sozialisation. Ich bin jetzt gerade so 60 geworden, dass eben sowas angeprangert wurde, eben was die katholische Kirche gemacht hat oder wie sich Dinge halt mit Umweltschutz entwickelt hat. Und da war so dieser Aufbruch, also wir entwickeln uns in neue Bahnen, das war so ein Thema meiner Generation, aber neue Generationen erleben das anders, glaube ich.
Ja, ich ein paar Jahre später, ich hatte schon viele der, ich sag mal, progressiven 68er liberalen Lehrer. Also ich wollte nochmal einen Punkt, Marcel, weil deine Frage war ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten, kann man ja sagen, waren so progressive Veränderungen, da drehte sich sehr viel um das Thema Sexualität, Geschlecht, Diversity, Gleichstellung, Inklusion, Migration. Also so Themen, die, ich würde mal sagen, die politische Linke aufs Trapez gebracht hat. Und jetzt merken wir seit einigen Jahren da auch so ein Backlash oder so eine, wie wird das manchmal sagen, eine konservative Gegenrevolution. Das Interessante ist, und was wir immer wieder sehen, auch in den Studien der letzten Jahre, in so einer Multioptionsgesellschaft, in der wir leben, wird ja vieles verhandelt. Was schafft Orientierung? Was stabilisiert unsere Identität? Was gibt uns Leitbild? Was führt uns positiv in die Zukunft? Das sind Fragen, die verhandelt werden. Und dieser Kulturkampf wird von allen Seiten ja so leidenschaftlich verhandelt und geführt, weil es darum gerade geht, welche Identität ist prägend, ne? Was schafft uns hier letztlich auch eine Orientierung? Weil Sprache ist natürlich auch immer etwas, was eine Gruppe, eine Gemeinschaft konstituiert.
Aber vielleicht interpretiere ich das alles falsch. Eigentlich ist doch nicht das Problem, dass wir uns mehr Gedanken über Sprache machen, dass wir vorsichtiger werden, dass wir überlegen, was macht Sinn, was könnte beleidigend sein, wenn mir jemand auch gegenübersteht, wenn ich über den spreche. Das ist doch an sich nicht das Problem. Das Problem ist doch scheinbar die Reaktion darauf, wenn ich etwas möglicherweise mache, was einigen Menschen nicht genehm ist. Ihr erinnert euch an diese Bertelsmann-Umfrage, als es darum ging, dass so viele Menschen in Deutschland sagen, es geht nicht so sehr darum, dass man nicht mehr sagen kann, was man möchte, dass es Verbote gäbe, sondern das Problem wäre die Reaktion auf das, was ich sage und dass man deswegen zurückschreckt und sagt, da halte ich mich dann lieber raus. Das ist ja eigentlich das Problem, oder sehe ich das falsch? Weil aufmerksamer sollten wir schon sein, das finde ich doch vom Prinzip völlig richtig.
Ja, da hast du recht. Und in dem sogenannten Kulturkampf steckt ja enorm viel, nicht nur Empörung, sondern auch immer so eine neue moralische Aufladung. Also der eine kann sich moralisch über den anderen erheben. Und das ist wieder das, was ich eben meinte, das, was vielleicht verloren geht in so einer Zeit, wo so vieles und alles gleichzeitig nebeneinander existieren kann und möglich ist, schafft diese moralische, manchmal ja so hypermoralische Aufladung und Überhöhung natürlich dann wieder dieses Identitätsbild. Ich bin richtig, ich gehöre zu den Guten, ich kann das beurteilen und so. Und jetzt haben wir das gegeneinander stehend. Also ich sag mal, so eine Rechte, die da Nationen und Grenzen und Heimat und Geschlecht und Tradition behandelt, die sagen ja, vielleicht haben wir diesen Maßstab verloren und das ist irgendwie verrückt, ja, und die anderen haben die Wirklichkeit verlassen. Und auf der anderen Seite wird vielleicht aber auch das Bedürfnis nach dem, was stabilisierend und begrenzend wirken kann, dann auch nicht zuerkannt. Also im Prinzip verliert in diesem erregten Kulturkampf die liberale Mitte letztlich. Und deswegen haben wir in diesem ganzen Konflikt der moralischen Aufladung ganz viel Kränkung, ganz viel Trotz und Übersteigerung. Und das führt letztlich nicht weiter. Das merkt man ja teilweise an diesen Debatten, die dann tagelang in den Medien geführt werden. Ein falsches Wort, ein falscher Satz. Das wird dann ewig diskutiert und das, was ich ja dann beklage, ist, dass das, was wirklich wichtig ist in unserem Land, vielleicht falsche Strukturen, eine Reformnotwendigkeit, das wird überhaupt nicht mehr diskutiert, das wird völlig überdeckt. Und dadurch ist das eigentlich auch so ein Verdrängungsapparat, der da betrieben wird, der aber lustvoll ist, weil jeder auch was davon hat, ne? Weil es einen stabilisiert und Halt gibt.
Ja, und manchmal hat man auch das Gefühl, vielleicht ist es jetzt zu platt, was ich formuliere, aber Hauptsache man ist laut. Weil nochmal, es geht hier nicht darum, ob ich bestimmte Inhalte gut oder falsch finde oder richtig oder falsch, gut oder böse. Ich nehme nur mal das Beispiel von Friedrich Merz, der nun wirklich nicht dafür bekannt ist, dass er sich kommunikativ besonders geschickt immer äußert. Aber sein berühmter Begriff, das Stadtbild, daran werdet ihr beide euch ja noch logischerweise erinnern, da gab es einen Riesenaufschrei und dann hast du hinterher in den Umfragen gelesen, dass 80% der Bundesbürger ihm aber zustimmen. Die Diskussion in der Öffentlichkeit war aber eine andere.
Ja, das war so. Und das ist das, was ich meinte. Also wenn ich entschieden, obsessiv dann dagegen bin und sage, ich gehöre jetzt aber zu den Guten, weil ich habe das moralisch verstanden und das geht nicht. Also ich glaube, er wollte ja vielleicht Missstände anprangern, die, wie gesagt, diese 80%, die das bekunden auch sehen. Aber dann wird halt was draus gemacht. Das ist eine rassistische Entgleisung und eine Unterstellung und eine Diskriminierung und der will die ganzen Integrationsbemühungen zurückdrehen und so. Und das ist genau das, was war. Es ist Lautstärke und die Lautstärke ist ja keine Lösung, ist einfach nur laut. So. Aber das führt dann dazu, dass die, die das so vehement dann vertreten, sich in dieser überlegenen, erhabenen, richtigen Position fühlen. Und das ist psychologisch der Punkt, dass das diese Orientierungslosigkeit behandelt und diese Identitätsprobleme. Weil ich habe eine Festigkeit, die mir sonst vielleicht verloren gegangen ist, weil ich die nicht mehr in bestimmten Traditionen oder in religiösen Bindungen oder sonst was finde. Ich finde dann, ich sag mal, in der kulturkämpferischen Ausrichtung die stabilisierende Ideologie.
Dirk hat das ja eben sehr ausführlich auch beschrieben mit seinen Erfahrungen, auch mit wie Pastoren, Pfarrer, wer auch immer auf dem Land möglicherweise sich damals verhalten hat und wie die Kirche dann auch, sage ich mal, moralisch ins Rutschen gekommen ist. Aber früher war die Kirche die moralische Instanz. Ja. Heute überhöht sich jeder selbst moralisch. Aber aufgrund welcher Instanz? Ich kann es oft nicht nachvollziehen. Woher kommt denn das, dass wir alle uns plötzlich einer bestimmten Moral so verpflichtet fühlen? Also ohne Haltung geht ja scheinbar gar nichts.
Ich glaube, Kant hat das erwähnt, es gibt so diese Sittengesetze oder was dann später in der Ethik übersetzt ist. Also was ist gut, was ist richtig und so. Und Moral, das ist, glaube ich, unumstößlich. Aber die Moral ist natürlich auch etwas, was als Lösungsmittel genutzt werden kann bei Uneindeutigkeiten, bei Verunsicherungen. Weil nochmal, der Mechanismus, es stabilisiert mich, wenn ich zu den gefühlt den Guten gehöre. Es gibt ja auch pervertierte Moralen, das haben wir bei den Nationalsozialismen gesehen. Ja. Das war fürchterlich. Oder Ideologien, die aggressiv vorgehen und die das im Namen des Guten machen oder so. Das sind auch pervertierte, das sind Pseudomoralen, das sind keine echten Moralen. Aber die Moral ist seit einigen Jahren so wichtig, weil wir in einer Zeit der kompletten Uneindeutigkeit leben, weil wir natürlich seit den Kulturrevolutionen der 60er Jahre eine Vielfalt geschaffen haben, eine Gleichberechtigung. Wir haben ja alle Institutionen mehr oder minder geschliffen. Es gibt ja kaum noch was, was Autorität verleiht.
Ja, es gibt halt auch eine andere Perspektive dazu, die würde so sagen, eine politische Kultur braucht auch so etwas wie eine politische Moral und es braucht eine bestimmte Grenzziehung, was man durchgehen lässt und was eben nicht. Und wo auch es schwierig ist, wenn so etwas wie eine Normalisierung entsteht und man auch bestimmte Dinge so durchgehen lässt. Und das gibt es von allen Seiten. Das gibt es auf der einen Seite sowas, wenn es islamistische Gruppen gibt, die dann sagen, es gibt Scharia-Recht in Hamburg. Das wollen wir nicht haben, aber wir wollen auch keinen Höcker haben, der sagt, es gibt zu viel Schwarz in der Nationalmannschaft. Da würde ich von meinen politischen Überzeugungen sagen, nee, das will ich einfach nicht durchgehen lassen, wenn der das sagt. Das will ich nicht als Normalität im öffentlichen Diskurs stehen lassen. Und da können wir diskutieren, werde ich dann moralisierend, übertreibe ich es. Aber da setzt eben die Diskussion ein.
Die Grundlage wäre eine normative Ethik.
Es gibt eben auch für eine funktionierende Demokratie, gibt es eben halt auch so etwas, wann ist Herabsetzung und Ausgrenzung zu extrem? Vielleicht wird auch die AfD zu sehr abgegrenzt und herabgesetzt. Das kann durchaus sein, dass man da auch einen blinden Fleck hat. Aber das muss eben in der Gesellschaft auch verhandelt werden und dafür sind auch die Debatten gut. Und es ist eben so, dass also diese Grenzziehung ein Stück weit Sinn macht. Aber ich muss auch sagen, es gibt so eine Verlagerung dann auf so Empfindlichkeiten und so eine Verlagerung auf eben Nomenklaturen und eine politisch korrekte Sprache. Da, denke ich, ist es auch schwierig mitzugehen, wo man dieses nicht sagen darf und jenes nicht sagen darf und wo auch so ein Druck entsteht, wer dann außerhalb der erlaubten Sprache steht, der wird dann eben des Postens enthoben. Da gibt es sicherlich Missstände, die auch aufgetreten sind.
Aber ich glaube, das wäre das Allerschönste, Dirk, wenn wir uns einfach in der Gesellschaft über verschiedene Standpunkte austauschen und jeder das Gefühl hat, er wird gehört. Bloß, wenn das alles immer schlimmer wird, auch dieses, dass jeder ist von irgendwas verletzt. Jeder hat irgendwie einen moralischen Anspruch plötzlich. Also ich habe für meine Meinung, glaube ich, nicht den Anspruch, ich bin der einzig Alleinbesitzende der Weisheit und der Wahrheit. Dann finde ich, das wird immer schwieriger. Seht ihr keine Möglichkeit, dass sich in unserer Gesellschaft das wieder verändern könnte, dass wir alle gelassener werden, toleranter? Weil das ist ja eigentlich das größte Problem, diese Intoleranz, die es ganz oft bei richtig oder falsch gibt. Also nur weil ich eine falsche Meinung habe, heißt es ja nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Wisst ihr, was ich meine?
Deswegen machen wir auch diese Interviews im Deutschlandpsychogramm, um zu gucken, wie kommen wir von diesem Dauererregung runter und so. Und wir versuchen das ja zu betrachten. Aber was du eben ansprachst, wir haben natürlich, ich glaube, vor 15 Jahren war schon der Begriff Generation Snowflake, also dieses ganz Verletzliche. Und wir
so
haben
alt
auch,
ist der Begriff?
Ja, ich glaube, das fing in der Zeit der Millennials an.
Tatsächlich.
Übergang in die Gen Z. Und dann gab es natürlich den Begriff der Mikroaggression und verbale Gewalt und so. Und nochmal. Wie Dirk auch sagt, das sind ja absolut wichtige Sachen, um gegen Diskriminierung, um gegen Unsichtbarkeit, Ausgrenzung vorzugehen. Die Frage ist ja nur, was wir gerade sehen, dass das immer heftiger wird und dass die Lager sich ja gar nicht mehr verstehen wollen. Die wollen sich gar nicht mehr zuhören.
Aber das ist ja eine Katastrophe.
Zum Beispiel war doch diese Pressekonferenz jetzt, als die Demonstration gegen den AfD-Parteitag waren, wo dann die Aktivisten dann auch teilweise dann FaschistInnen, also wenn das auch gegendert wird, dann merkt man schon, da wird dann das Gender selbst eigentlich zu so einer Kampfhandlung, ja, weil das ist natürlich, ja, man würde vielleicht auch sagen, ein bisschen absurd, das dann vielleicht zu gendern in dem Fall. Aber man merkt, die wollen teils nicht mehr miteinander reden. Und gerade deswegen, das wäre der Weg dahin, dass das wieder ein bisschen souveräner wird. Und nochmal das, was Dirk eben meinte, diese Übereinkünfte, da gibt's Kant, da gibt's die Ethik, es gibt eine allgemeine normative Ethik. Es gibt, ich weiß nicht, ich glaube, Freud hat das die Sittengesetze genannt. Das klingt jetzt so ein bisschen altmodisch, aber es sind die Übereinkünfte, was geht und was nicht geht. Und alles, was natürlich, wo das kippt in Diskriminierung, in Hass, in Ausgrenzung, das muss heftig bekämpft werden.
Aber absolut.
Der Ausgangspunkt war ja, wir beschäftigen uns so leidenschaftlich, also mit einem falschen Satz über Monate und das Eigentliche wird nicht betrachtet. Mhm. Wie kriegen wir eine Rentenreform vernünftig hin? Wie kriegen wir die wirtschaftlichen Aufschwung wieder hin?
Da wäre ich jetzt optimistisch, wenn wir vielleicht mal 5 Jahre weiterblicken, dass sich solche Eskalationen auch ein Stück weit rauswachsen können. Und wir hatten das auch mit der 68er-Bewegung. Es gibt da auch so alte YouTubes von Talkshows im WDR von 1970, wo dann Leute aufstehen und Stühle zerdeppern mitten in der Talkshow.
Ja.
Also Kinski. Was da abgegangen, Kinski, ja, solche Sachen. Ja. Aber auch aus dem politischen Raum, ja. Und RAF und all diese Entgleisungen der 70er. Da hatten wir ja auch diese völlig unvereinbaren grundsätzlichen Kulturbilder. Und irgendwie hat sich das dann im Laufe der Zeit auch rausgewachsen.
Und wir können aus der psychologischen Perspektive auch optimistisch sein, dass irgendwann wieder vielleicht souveräner und gelassener wird, weil wir sprechen immer von der seelischen Selbstbehandlung. Also auf jeden Trend, auf jedes, was überdehnt und überspitzt und überzogen wird, folgt auch immer in der Regel eine normalisierende Gegenreaktion. Und ich finde immer so ein Beispiel, was absurder nicht geht, das ist dieser Rechtsradikale, der sich dann da irgendwie entzogen hat, indem er sich halt zu einer Frau umdeklariert hat und so. Und ich glaube, da ist vielen auch diese Problematik klar geworden, was damit auch geschaffen wurde, dass das jetzt auch dann völlig missbraucht werden kann.
Das Letzte.
Bevor wir jetzt zum Schluss über Werbewirkung, Verweildauer und Interaktion sprechen, wenn ihr Werbung im Internet seht, seid ihr bei YouTube genauso drauf wie ich zum Beispiel, dass ihr eigentlich nur noch guckt, wo ist der Skip-Button und dann geht's weiter? Oder aufgrund eures Berufes beschäftigt ihr euch mit der Werbung im Internet, nehmt das immer sehr aufmerksam wahr? Oder seid ihr da einfach nur so wie wir alle, so normaler Konsument?
Ich bin in zwei Verfassungen. Manchmal, wenn mich jetzt ein Thema im Beitrag begeistert, skippe ich weg. Aber als Psychologe, der Werbung professionell analysieren muss, gucke ich mir natürlich auch tatsächlich gerne Werbung an und guck mir auch an, wie es eingebunden ist.
Bei dir, Dirk?
Geht mir genauso. Also oft Skip-Button, manchmal bleibt man dran hängen.
Aber wenn ihr euch damit eh so genau beschäftigt, also wir wissen ja, dass Menschen sehr reflexartig Werbung auch wegwischen. Was ist denn heutzutage so ein, es wird ja immer View genannt, was ist denn das überhaupt noch? Wie wird denn das gezählt und was ist es überhaupt wert für den Absender?
Also ein View ist zunächst erstmal so ein technisches Ereignis, aber es ist ja noch keine psychologische Wirkung. Und je nach Plattform ist auch ein kurzer Kontakt, der als View gezählt wird. Auch wenn jemand nach einem Sekundenbruchteil wegwischt, war die Werbung zwar auf dem Bildschirm, aber noch nicht im Bewusstsein. Das wird ja gerade auch diskutiert. Also man darf Sichtbarkeit nicht mit Aufmerksamkeit verwechseln oder erst recht Erinnerung oder Überzeugung. Ein View beantwortet erstmal nur, war etwas verfügbar, hat es jemanden erreicht.
Und was ist dann eigentlich die richtige Währung? Wie müsste das aussehen?
Ja, es wird schon ja auch von den Plattformbetreibern weitergemeldet, ob Skip-Button gedrückt oder nicht und was die dann mit den Mediaagenturen abrechnen, also wofür dann der Werbetreibende zahlen muss, ist eigentlich auch so das reale Verhalten. Also wie viele Leute sind dran geblieben, wie viele Leute haben abgebrochen.
Also von der Werbewirkung her psychologisch ist wichtig, wurde deine Botschaft verstanden, wird eine Marke erinnert, also führt das letztlich in eine Beschäftigung mit der Marke. Es kann ja auch sein, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen dann auch was liken. Das kann zustimmig sein, das kann Höflichkeit sein, das kann vielleicht, ich will dazugehören oder ich will was unterstützen oder es ist vielleicht auch nur eine Gewohnheit. Also das Problem beginnt ja, wenn man dann gut aussehende Zahlen dann für Werbewirkung hält. Das muss man dann immer nochmal genauer betrachten. Steckt da wirklich was hinter? Und deswegen gibt's ja heute auch den Begriff so Vanity Metrics, ne? Also die schmeicheln dann dem Absender, aber verraten nicht immer so viel.
Aber ist das nicht ein bisschen verrückt, sage ich jetzt mal, dass die Plattformen selber messen? Ist das nicht ein einzigartiger Vorgang eigentlich in der Werbung? Oder sagt ihr das ganz normal?
Naja, das ist ja schon die Revolution im Digitalen, dass man so viel messen kann. Also nimm mal die Situation, wenn Plakate in der Stadt irgendwo geklebt sind. Da kann ja keiner genau nachvollziehen, wie intensiv, wie lange wurde da hingeguckt oder haben alle weggeguckt. Also das hat ja auch die digitalen Anbieter so beflügelt und so stark gemacht und so beliebt gemacht, dass man da erstmals ganz konkrete Zahlen hatte. Wie viel Klicks, was da passiert. Die man sonst eben nicht so klar hat.
Ja, das verstehe ich.
Aber kritisch gesehen, wenn ich natürlich die Erfolgsmessung selber kontrolliere, in der Hand habe, und das kommt natürlich noch aus dem Hype, wo alle dann sagen, jetzt brauchen wir Social, das müssen wir bedienen und so. Wir hatten die klassischen, traditionellen Medien, auf denen wir geworben haben. Der hat natürlich auch die Deutungshoheit über die Wirkung. Mhm. Und da merken wir gerade, das wird jetzt auch diskutiert. Wie relevant ist das, ne? Also man hat ja auch viel Performance-Marketing in Social gemacht und vielleicht eher Markenaufbau und Imagewerbung in anderen Kanälen. Und das gerät jetzt etwas ins Wanken.
wie lange habe ich denn überhaupt als Werbetreibender eine Chance, wenn ich irgendwo bei Social Media einen Werbespot anbiete? Also wie viel Geduld bringen die Menschen überhaupt noch auf? Ab wann kann ich sagen, derjenige, der sich das angeguckt hat, war aufmerksam und merkt sich die Marke? Wie sind da die Zahlen?
Die Zahlen, die sind erschütternd, nämlich nur so 3 bis 4 Sekunden.
Wenn überhaupt, ja.
Da muss man aber ein ziemliches Genie sein, um die Werbung so zu konzipieren, dass das heutzutage wirklich nachhaltig ist.
Verschiedene Kanäle haben auch ganz eigene formale Anforderungen, was die Werbewirkung betrifft. Aber die ersten Sekunden entscheiden, ob der gefällt, ob der überhaupt eine Chance bekommt, zu einer Werbung zu werden. Sonst ist er weg, ne? Ist er weggewischt. Ist der Werbekontakt nicht da.
Thomas, ab wann würdet ihr denn sagen, es ist tatsächlich Werbung und nicht nur ein Bild, was weg ist?
Mit einer minimalen Verarbeitung. Es muss eine erste Verarbeitung da sein, eine erste kognitive Verarbeitung. Ja. Das ist sowas aus der modernen Marketing Science, die Availability, dass sowas wie eine Mental Availability überhaupt entsteht. Also die eigentliche Goldwährung ist ja heute eine Verweildauer, also dass das Zeit bekommt. Dirk hat auch viel zum Thema Aufmerksamkeit geforscht im Kontext jetzt der Werbewirkung. Das ist heute zentral. Time spent, sagt man manchmal, damit überhaupt ein Verständnis entstehen kann.
Also deswegen ist ja auch die klassische Spotwerbung, klassisch als TV-Spot jetzt immer mehr im Streaming, so klar im Vorteil, weil da eben die Durchschnittsverweildauer dann in Richtung 15, 16, 17 Sekunden geht. Und da kann man richtig Storytelling betreiben und die Marke auch mit Stories emotional aufladen. Während eben, diese sehr verkürzte Form der Aufmerksamkeit, ja, da gibt es Marken, die sind darauf spezialisiert, die nehmen dann diesen Meme-Charakter ein. Also ein schönes Beispiel dafür ist dieses Sprach-App Duolingo mit dieser Eule, die da immer rumhüpft. Ja. Und das wird dann ein eigener Kult und da reichen dann auch 2 Sekunden oder so, wenn die wieder irgendein crazy Ding macht. Dann bleibt das in dieser Zielgruppe, die so auf Memes sozialisiert ist, wiederum hängen. Aber in der Tat, es ist eben halt auch über diesen Medienbruch, dass dieses Social Media, Insta, TikTok, so ganz eigene Sprachen auch entwickeln, für diese klassische Markenwerbung da schwer. Deswegen geht so viel auch in das Influencer-Feld, weil man dann wieder mit den Influencern, da ist man länger dran und wenn die dann die Marke einstreuen, da ist das dann ein besser zu beackerndes Feld fürs Marketing.
Ist ein integraler Bestandteil der Story und nicht ein störendes, unterbrechendes Element in dem Kontext. Deswegen funktioniert das gut.
Aber dann erklärt einmal Goldstandard, Verweildauer. Abgespeichert, verstanden. Was sind Likes und Kommentare wert?
Ja, bedingt.
Also der Kommentar ist Resultat der Beschäftigung und eigentlich so eine Verlängerung des eigenen Erlebens in der Auseinandersetzung. Aber Kommentare sind ja nicht gerade Kommentare. Es kann ein guter Kommentar sein, der wertvoll ist. Aber auch kritische können wertvoll sein, indem man sich damit beschäftigt. Also es geht ja auch darum, eine Kontakthäufigkeit zu haben. Aber nehmen wir auch mal die Kultur, die wir heute haben mit den ganzen Emojis und Herzchen und diesen Mega oder was da kommt. Das ist ja häufig auch noch keine tiefe Auseinandersetzung. Das kann auch erstmal nur wie so eine Bekundung sein oder so eine Zugehörigkeit. Aber ein Kommentar ist erstmal eine Verarbeitungsform.
Ja, und man achtet natürlich da auch auf virale Aspekte. Also je mehr Kommentare, je mehr Resonanz, je mehr Teilen, dann geht so ein Ding viral. Und das ist ja auch dann die eigentliche Währung so von TikTok vor allen Dingen, die Counts dann, wie oft wurde das geklickt? Und da sind dann Sachen, die als Nebenbeiprodukte da eben produziert wurden. Auf einmal kriegen die 5, 6, 7 Millionen Klicks. Und das ist eben auch so ein bisschen für das Marketing wie Würfeln, dass das so ganz schwer voraussehbar ist. Wann geht was viral, wann geht's nicht viral? Da gibt's eigentlich auch keine Möglichkeit, das vorauszusagen, sondern das ist dann immer into the wild, wie man sagt, also im freien Feld ergibt sich das dann, wann ist eine Werbemaßnahme erfolgreich oder nicht.
Also das heißt, dass etwas viral geht, ist immer noch eine ganz knallharte Währung und auch ganz wichtig, aber man guckt auf die Reichweite schon etwas vorsichtiger, mehr in Richtung qualitative Werte. Habe ich das jetzt richtig interpretiert?
Ja, das stimmt so. Also das ist ganz wichtig, dass man eben halt auch darauf achtet, auf sowas wie Brand Health. Wir haben da auch in der Vergangenheit Fälle gehabt, so selbstironische Sachen. Denkt man mal so an die Bahn, die dann mit so einem Spot kommt, ob Sommer, Frühjahr, Herbst und Winter, wir kommen immer zu spät. Solche Memes, die haben die dann noch selber geschaltet sogar. Und die sind viral gegangen, aber natürlich für die Marke ja teilweise eine Katastrophe. Oder es gibt so Selbstläufer im Internet von Themen, wo man sich dann auch fragt, da wird eine Marke im TV ganz lange sorgfältig aufgebaut und dann kommen so Zufallsprodukte aus der Social-Media-Abteilung und da ist die Hälfte der Contents qualitativ ja kontra zu den eigentlichen Markenwerten, die man so lange gepflegt hat.
Ja, also wir haben oft auch den Fall, dass wir den Kunden raten, das lieber nicht zu schalten oder weiterzumachen. Also auch da muss man gucken, wie kriegt man eine Verlängerung von einer guten Kampagne auch in die einzelnen Kanäle und da unterscheidet sich auch Insta von TikTok massiv. Und Facebook, also es ist nicht vergleichbar, es hat eigene Nutzungslogiken.
Okay, wenn man das eh jetzt nicht hundertprozentig vergleichen kann, ist das vielleicht ein bisschen Schuss ins Blaue jetzt von mir, die abschließende Frage. Aber nochmal, um das Wichtigste, glaube ich, einmal herauszuarbeiten und zu verstehen. Was ist für eine Marke am Ende wertvoller? Eine sehr theoretische Frage, ich weiß. 1 Million Menschen schauen sich einen Spot vielleicht 3 Sekunden an oder aber nicht 1 Million, sondern 10.000 Menschen schauen den Spot bis zum Ende und unterhalten sich anschließend noch darüber. Wenn ich euch jetzt gehört habe, glaube ich, ist die Antwort relativ klar.
Es kommt drauf an, wo...
Kommt drauf an. Bist du Jurist?
Ja, nee, das ist die Psychologenantwort immer. Wir sind ja trainiert auf das. Für reine Bekanntheit kann die sehr große Zahl kurzer Kontakte relevant sein. Also erstmal da was generieren und erstmal in den Kopf kommen. Für komplexere Botschaften, Markenpositionierung, wenn ich eine Verhaltensänderung herbeiführen will, dann nehme ich die 10.000, die sich intensiv beschäftigen. Aber man darf auch die Tiefe, jetzt auch wieder ein bisschen kritisch da, auch nicht immer romantisieren, weil auch 10.000 engagierte Menschen ersetzen auch nicht automatisch die Breitenwirkung dieser großen Kampagne. Also das eine ist sichtbar machen, das andere ist Bedeutung verleihen. Man kann das nicht machen. Und wir haben zum Beispiel auch Dirk und ich seit 4 Jahren arbeiten wir, wenn es jetzt um Influencer-Marketing, anderes geht, wir haben sowas wie die Influencer-Match-Matrix. Da gucken wir genau, was ist eigentlich das Ziel? Was möchte ich mit dem Werbekontakt letztlich erreichen? Möchte ich einen USP? Möchte ich den triggern? Möchte ich, weiß ich nicht, ein Markenimage aufpolieren? Muss ich überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit generieren, um ins Relevant Set zu kommen? Und aufgrund dieser Erkenntnisse kann man dann auch die Regeln und den Zuschnitt der Werbemittel viel besser aussteuern.
Ja, und es kommt eben auch noch ein ganz basaler Punkt dazu, dass die Zielgruppen eben über unterschiedliche Kanäle eher erreicht werden. Also die junge Zielgruppe, sag ich jetzt mal Teenager bis so in die Ende 20er, die kriegt man immer weniger über lineares TV. Das ist leider so. Und für die ist das Leitmedium halt Social Media und auch viel zu viel und die leiden selber darunter. Während eine 50-plus Zielgruppe natürlich bei TikTok nicht viel mit anfangen kann. Also gelegentlich sind die da drauf, aber im Wesentlichen kriegt man die noch sehr gut über lineares TV und Spots, die man beim Streaming bringt. So ergibt sich da eben ein komplexes Bild, was man auch so fallspezifisch, also kommt es auf die Marke an, die Werbekampagne, die da abgezielt wird und die Zielgruppen, dass Mediaplanung bleibt, eine ganz komplexe Geschichte und ist sicherlich einfacher geworden durch die Social Media.
Ich sag vielen Dank, Thomas und Dirk, für heute. Ich werde über vieles nachdenken, besonders über unser Gespräch zum Thema Vogue und Meinungsfreiheit und Toleranz etc. Das fand ich sehr erhellend. Vielen Dank dafür. Und den Begriff, den ich gelernt habe, seelische Selbstbehandlung, hatte ich vorher noch nie gehört. Sehr spannend. Also, vielen Dank euch beiden. Wünsche euch gute Erholung.
Wir danken.
Am 2. September kommt die nächste Folge mit euch.
Herzlichen Dank.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Das war das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Konzept M und Marcel Becker.